Dann guten Abend. Ich darf Sie allesamt recht herzlich begrüßen zum Auftakt der Ringvorlesung, die die Universität Erfurt zusammen mit der Fachhochschule Erfurt in diesem Wintersemester veranstaltet. Dieses Mal haben wir den Titel und das Thema Flüchtlinge gewählt, ein sehr aktuelles Thema. Wir möchten in dieser Ringvorlesung sozusagen Gelegenheit geben, das Thema Flüchtlinge auch in historischer Dimension anzuschauen. Wir werden also eine ganze Reihe auch von politischen Vorträgen hier haben, aber wir werden auch historische Vorträge haben über die Zeit des Nationalsozialismus und über das Los von Flüchtlingen und auch von Fluchthelfern. Das 20. Jahrhundert gilt als ein Jahrhundert der Flüchtlinge und das 21. beginnt sozusagen damit, dass es wahrscheinlich auch ein solches wird. Und deshalb wird heute als erstes Thema auch behandelt werden, das Jahrhundert der Flüchtlinge, nicht nur das 20., sondern auch das 21. Und wir freuen uns sehr, dass wir für heute Abend gewinnen konnten Herrn Rupert Neudeck, den ich eigentlich ja hier gar nicht einführen müsste, weil er sowieso bekannt ist. Ich mache es aber trotzdem. Rupert Neudeck wurde 1939 in Danzig geboren. Nach dem Studium der Jurisprudenz und der katholischen Theologie in Paderborn war er 2 Jahre im Jesuitenorden und hat daran ein Studium angeschlossen der Philosophie, Germanistik, Soziologie, Romanistik, Theologie und hat dann eine Dissertation geschrieben über die politische Ethik bei Jean-Paul Sartre und Albert Camus an der Universität Münster. Herr Neudeck hat als Journalist gearbeitet und ist Gründer des Deutschen Komitees Ein Schiff für Vietnam e.V., mit dem er das Schiff Kap Anamur zur Rettung von 11.300 vietnamesischen Bootsflüchtlingen aus dem südchinesischen Meer angemietet hat. Danach war er im Komitee Kap Anamur, Deutsche Notärzte e.V., tätig. 2002 hat er alle Ämter und den Vorsitz aufgegeben und 2003 zusammen mit seiner Frau als Antwort auf den 11. September 2001 die Grünhelme gegründet, Grünhelme e.V., der sich jetzt auch ganz stark engagiert bei der Zusammenarbeit zwischen Christen und Muslimen und im Baubereich, und vielleicht wird er uns darüber auch noch etwas erzählen. Rupert Neudeck ist unter anderem Träger des Theodor-Heuss-Preises 1985, der Bruno-Kreisky-Medaille 1991 sowie des Marion-Gräfin-Dönhoff-Preises 2003. Draußen ist ein Büchertisch und er hat sich freundlicherweise auch bereit erklärt, Bücher zu signieren, wenn das gewünscht wird. Bitte begrüßen Sie mit mir nochmal ganz herzlich Herrn Neudeck und ich übergebe damit das Podest an ihn.
Ja, meine Damen und Herren, guten Abend. Schönen Dank für die freundliche Vorstellung. Mit Ihrer Hilfe muss ich mich erst an den feierlichen Saal hier gewöhnen, der ja zu unserem Thema nur bedingt in einem direkten Zusammenhang steht. Und ich hoffe, dass Sie im Laufe der nächsten 60 Minuten auch die Assoziation an Napoleon und an Goethe und so weiter verlieren können, wenn wir stehen unter einem gewaltigen Problem in Europa. Ich will versuchen, Sie heute in verschiedene Regionen zu entführen, verschiedene Stellen. Ich bin vor 3 Tagen noch auf der griechischen Insel Lesbos gewesen und habe dort beobachten können, Tag und Nacht, wie Flüchtlinge auf Schlauchbooten dort angekommen sind. Ich will mit Ihnen an die Plätze Nordafrikas gehen. Wir werden in Melilla und Ceuta, das sind 2 spanische Enklaven, die noch alte koloniale Restbestände dieses Europas auf dem afrikanischen Kontinent darstellen. Und dort gibt es auch eine gewaltige Flüchtlingsproblematik, an die wir noch gar nicht genippt haben, an denen wir noch gar nicht gedacht haben. Ich will mit Ihnen zusammen in Libanon und in die Türkei gehen und auch nach Syrien. Denn dort haben wir 2012 mit einer Arbeit begonnen als Grünhelme. Wir sind, damit werde ich mal anfangen, wir haben dort begonnen mit der Arbeit in einem Ort, von dem ich gehört habe, dass er befreit worden ist. Das war damals noch eine Situation, dass wir in Europa und in Deutschland alle der Überzeugung waren, es kommt nach dem Sturz des Diktators in Ägypten, nach dem Sturz des ersten Sturzes in Tunesien, der geglückten Arabellion, nach dem Beginn der Rebellion im Jemen. Es kommt danach eben zu einem Umsturz in einem Land, das uns sehr vertraut ist, in der arabischen Ländergemengelage, nämlich Syrien. Das sage ich deshalb, um nochmal daran zu erinnern, dass es kein Land in der kleinen arabischen Region gibt, das uns so sehr erinnert durch seine Denkmäler, durch seine archäologischen und religiösen Denkmäler an die gemeinsame Vergangenheit, die Europa und Kleinasien haben, an die zwei großen abrahamitischen Weltreligionen, den Islam und eben das Christentum. Der Apostel Paulus hatte seine Urerlebnisse in Damaskus, wie wir wissen. Also das sind alles, wir haben damals in einer Situation begonnen, als es nicht sicher war. Und das ist eben die Voraussetzung manchmal für humanitäre Arbeit, in Gegenden hineinzugehen, die nicht sicher sind. Damals schon war es nicht sicher, weil aus heiterem Himmel die Luftwaffe des Regimes in Damaskus die Zivilbevölkerung in den Ortschaften bombardiert hat. Wir sind 2 Tage nach unserer Ankunft dort in Zeugen geworden des Abwurfs einer 400 Kilo Clusterbombe, die den gesamten Basar des Ortes Azaz, der in der Nähe der türkischen Grenze liegt, platt gemacht hat. Ganze Häuser wurden in den Boden hineingestampft mit 36 Toten. Die Bevölkerung dort war aber sehr froh darüber, dass wir gekommen sind, weil wir im Hospital versucht haben, das Hospital wieder funktionsfähig zu machen, die Elektrik wieder als Laufen zu bringen, die Fenster wieder verglast haben, dass wir dort eben den Funktionsbetrieb eines Hospitals wieder herstellen können. Das war eine Arbeit, die uns damals sehr begeistert hat. Und das ist heute auch nochmal wichtig zu erzählen. Wir haben damals eine Möglichkeit gehabt, die wir aus Europa nicht ausgenutzt haben. Wir haben damals eine Möglichkeit gehabt, diese junge Rebellion, die es damals dort gab, mit jungen Menschen, junge Studenten, die uns damals im Hospital geholfen haben, die waren dabei, eben dem Regime und seiner Geheimdiensttruppe AD zu sagen. Und sie wollten das nicht mehr. Sie wollten unter allen Umständen nicht mehr geknebelt sein. Und damals habe ich auch wieder die unglaubliche Bedeutung der digitalen Medien bei einer solchen Rebellion in einem Land außerhalb Europas erleben können. Sie können sich das nicht vorstellen. Für uns ist das ja ein zusätzliches Moment von Kommunikation, was wir hierzulande erleben. Aber für Menschen in Kleinasien und Nordafrika, aber Afrika auch, ist natürlich dieses Instrument, das Handy und das Smartphone, von einer gewaltigen Bedeutung. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen als Mitteleuropäer. Man kann sich das nicht vorstellen, weil diese Menschen haben fast alle nicht die sogenannte Festnetzkommunikation je erlebt. Und kommen mit dieser Kommunikation, mit den digitalen Medien, kommen also sofort in eine Kenntnis der Welt, in eine Kenntnis der Wege, die man gehen muss, um solche Gemeinschaftsaktionen zu machen. Die kommen wirklich in eine Situation, dass sie gemeinsam meinen, wir müssen es jetzt schaffen, ein Regime zu stürzen. Und in Ägypten ist es ja gelungen und in Tunesien auch. Auch da waren die digitalen Medien ganz gewaltig wichtig, ganz gewaltig wichtig. In Ägypten gibt es immer noch diesen schönen Witz, der erzählt wird, die Araber sind ja mit Witzen immer sehr spendabel, dass Mubarak in den Himmel kommt und dort seine Vorgänger Anwar el-Sadat und in Nasser trifft. Und Nasser sagt, sag mal, Hosni Mubarak, haben Sie dich gehängt oder haben Sie dich mit der Pistole erschossen? Und dann sagt Mubarak, nein, ich glaube, es war Facebook. Ich glaube, es war Facebook. Und das ist das spielt eine gewaltige Rolle in dieser Bewegung. Nun haben wir nicht gewusst, damals 2012, 2013, dass die Bewegung dieses Volkes, dieses 22 Millionen Volkes, in einer Weise vonstatten geht, dass wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können, wohin diese Menschen alle gehen sollen. Also man spricht davon, dass 7 Millionen Syrer sind außerhalb des Landes, außerhalb der eigenen Grenzen. 4 Millionen sitzen an der Grenze zur Türkei, zu Jordanien, zum Libanon und halten sich an der Grenze auf, weil an der Grenze gibt es eine relative Sicherheit. Nicht eine Sicherheit, wie wir sie verstehen, sondern eine relative Sicherheit. Diese Sicherheit ist deshalb relativ, weil man sich vorstellen kann, dass die Luftwaffe Assads nicht wagt, in der unmittelbaren Nähe der Grenze zur Türkei oder zur Jordanien zu bombardieren. Und das ist auch so, weil sie wissen, dass dann die türkische Luftwaffe sofort eingreifen würde. Und deshalb halten sich dort auch in wilden Camps, die sich selbst versorgen müssen, in über 300 Camps an der Grenze Menschen auf, die es manchmal aber dann nicht mehr aushalten und weitergehen. Und dann haben wir natürlich in unserer administrativ-politischen Arbeit gedacht, 2013, 2014, wir machen von der Bundesregierung und von den Landesregierungen, wir machen ein Kontingent. Und das war damals großzügig gedacht und das war auf 20.000 ausgelegt. Auf 20.000. Das ist eine große Zahl, ganz eindeutig. Ich will das überhaupt nicht kleinreden. Es war auch die erste Aktion innerhalb des europäischen Maßstabs, die innerhalb der europäischen Gemeinschaft, die funktioniert hat. Aber mit 20.000 kommt man da nicht hin. Und dann ging eben die Bewegung weiter in die Situation, die wir alle heute eben ständig täglich erleben durch Bilder auf dem Fernsehschirm und durch Berichte in den Zeitungen und in den Medien, die Bewegung hin zu einem schnelleren Weg in dieses einzig schützende Europa. Und das muss ich mit Ihnen heute Abend wirklich bereden. Das war für mich einer der bewegendsten Momente, die ich gar nicht vergessen kann. Wenn man das einmal erlebt hat an der Küste von Lesbos, dass da Schlauchboote nachts ankommen mit Kleinkindern, mit Familien, mit Menschen, mit Afghanen, mit Menschen, die im Rollstuhl sitzen und aus dem Schlauchboot herausgehoben werden. Wenn man die dann befragt, und ich konnte das tun, weil ich Freunde hatte, die mit mir gekommen waren, die sowohl Persisch sprachen, was die Afghanen auch sprechen, wie auch Arabisch. Wenn man dann erlebt, dass Menschen, die von ganz weit her kommen, durch zwei muslimische Länder, durch zwei islamische Länder gegangen sind und die dann sagen an der Küste von Europa, von unserem Europa, hier sind wir sicher. Wir danken Europa, dass es uns gerettet hat. Hier werden wir nicht mehr geschlagen. Und erzählen die Berichte, dass sie durch den Iran gegangen sind, dass sie dauernd von Polizisten und anderen Menschen verfolgt wurden, dass sie bis an die Küste der Türkei gekommen sind und dort auch wieder geschlagen wurden und mit vorgehaltener Waffe in das Schlauchboot getrieben wurden und nicht selbst entscheiden konnten, wann sie fahren sollten. Also diese Hoffnung, die Menschen auf dieser Welt im Jahre 2015 diesem Kontinent entgegenbringen, das müssen wir erstmal alles analysierend verdauen, weil wir uns das ja nicht so klar gemacht haben. Das ist eine unglaubliche Hoffnung, die auch ganz große Auswirkungen haben wird auf die islamische Welt. Das ist in den sozialen Medien der arabischen Länder spielt das eine gewaltige Rolle. Die Scham über die Schande des Islam, dass Menschen eben nicht, Muslime eben nicht, ausdrücklich nicht in den Nachbarstaaten der arabischen Halbinsel unterkommen. ausdrücklich nicht, dass sie, wenn sie durch den Iran und durch wie bei den Afghanen, die ich jetzt getroffen habe, wenn sie durch den Iran und durch die Türkei kommen, ausdrücklich nicht genießen können, was immer die Propaganda ist, der Moschee-Imame, dass man nur in der islamischen Umma gerettet werden kann, sondern dass man Hoffnung hat nur auf dieses Europa. Das ist schon eine gewaltige Auswirkung haben, unabhängig von den Fragen, die sich weiter für uns aus der Flüchtlingsproblematik stellen. Das wird eine gewaltige Auswirkung haben, das wird Bruchstellen ergeben, die wir uns so noch gar nicht klar machen können. Das ist wirklich eine gewaltig wichtige Situation. Ich nehme mal einen anderen Schwerpunkt der gegenwärtigen Situation. Das sind die nordafrikanischen Länder, sofern sie als Staaten noch bestehen. Sie wissen, dass wir im Moment nicht mehr davon sprechen können, dass es einen Staat Libyen gibt. Der ist total zusammengebrochen. Man kann eigentlich nur noch von einer geografischen Landschaft reden. Und dort gibt es keinerlei irgendwie geartete rechtliche Schutzmechanismen für die Menschen, die dort gestrandet sind. Aber es gibt Möglichkeiten, etwas zu tun für Menschen, die in Marokko sind. In Marokko sind es wahrscheinlich mehrere, man spricht von 300.000, die in den Wäldern oberhalb der Enklaven von Melilla und Ceuta liegen, die dort sich selbst versorgen. Und die jeden Monat, einmal im Monat in der Nacht versuchen, den Grenzzaun, der 4 Meter hoch ist und der oben noch einen besonderen NATO-Stacheldraht hat, versuchen mehrfach gestaffelt, sie versuchen sich darüber zu robben, durch verschiedene akrobatische und halsbrecherische Aktionen. Und manchen gelingt es dann rüberzukommen, nach Melilla, auf dem Boden von Melilla, und dann sind sie in Europa. Und das ist das, was sie auch wieder unbedingt anstreben, weil dann sind sie in Europa, und dann kann man sie nicht zurückbringen. Dann müssen sie nach Spanien rübergehen, nach einer kurzen Zeit in einem Aufnahmelager. Aber diese Gewalt, sich anzutun, das ganze Leben aufs Spiel zu setzen für so einen Moment, um unseren Kontinent zu erreichen, das ist schon eine gewaltige Erfahrung, die man dabei macht. Ich habe das von beiden Seiten sehen können. Wir sind jetzt dabei, dort auch etwas zu tun. Einmal medizinisch durch den Aufbau einer medizinischen Station für diese Flüchtlinge. Wir sind dabei, zu überlegen mit der marokkanischen Regierung, und möglicherweise auch mit der Bundesregierung, weil das groß werden muss, das zu tun, was immer die Politik uns jetzt sagt, man muss auch an die Ursachen rangehen. Aber außer dem Satz, den wir hören, ist noch nichts dahinter, was eine Aktion darstellt. Die einzige Möglichkeit, um jetzt mal den Fokus für uns alle auf diese afrikanischen Flüchtlinge, Migranten zu legen, das sind nach Schätzungen der UNO etwa 15 Millionen, die gegenwärtig in dem Kontinent in Zentral- und Nordafrika unterwegs sind. Stellen Sie sich das mal vor. Das sind junge Menschen, wahrscheinlich die Besten der Besten aus ihren afrikanischen Ländern, die nichts anderes wollen, als einen Beruf zu erlernen und damit eben mit der Berufskenntnis auch wieder zurückzugehen und damit ihre Familie zu ernähren, die von ihren Großfamilien oder von ihrem Dorf einen Kredit bekommen, und das muss man Kredit nennen, über 1.000 oder 1.500 US-Dollar. Das ist eine gewaltige Summe für so ein afrikanisches Dorf. Kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen, wie groß diese Summe ist. Und wenn man dann erlebt, und wir haben das erlebt, weil wir in Mauretanien, das ist das Land, das südlich von Marokko liegt, haben wir eine Station aufgebaut, eine Berufsausbildungsstätte aufgebaut. Dort haben wir in einem Ort, der 60.000 Einwohner hat und 50.000 Migranten aus 17 afrikanischen Ländern, Dort haben wir herausbekommen, dass es nicht möglich ist, weil das immer gesagt wird in unserem Europa, die sollen doch zurückgehen in ihr Heimatland, da werden sie gebraucht. Das können diese jungen Menschen nicht, das müssen wir uns klar machen. Die können nicht einfach aus eigenem Entschluss zurückgehen und in ihrem Heimatdorf in Kamerun, Guinea, im Kongo oder Nigeria sagen, ich habe das mir angesehen an der Küste, das ist alles viel zu gefährlich, da werden Leichen angeschwemmt, ich komme zurück. Das geht nicht. Weil gleichzeitig hat dieser junge Kerl dann die Hälfte seines Kredits schon verbraucht, vielleicht sogar mehr. Und dann ist er seines Lebens nicht sicher. Denn für einen Kredit soll man was bringen. Die einzige Möglichkeit, die es gibt, besteht darin, eine Berufsausbildung zu machen. Mit einer Berufsausbildung und dem Zertifikat, gerade einer Exzellenzausbildung, zumal eben durch deutsche Berufsausbildungslehrer, das Zertifikat ermöglicht es, dem jungen Menschen zurückgehen zu können, besonders für Berufe, die in diesen Ländern alle gebraucht werden. Wir haben in zwei afrikanischen Ländern das gemacht. Also was ganz wichtig ist, ist die ganze Palette von Bautechnikern, Zimmerleuten, Maurern, Bauingenieuren, dann Elektroingenieure, Solaringenieure, ist ganz, ganz wichtig für afrikanische Länder, Kfz-Mechaniker, also das sind die Berufe, mit denen man jetzt anfangen müsste, sofort eine große Berufsausbildung zu beginnen. Ich stoße dabei nur auf offene Türen, auch in Berlin. Aber man muss es jetzt tun. Man muss es jetzt tun. Wahrscheinlich sind die nächsten 4 Monate, wenn ich das in Erfurt mal so sagen darf, ganz wichtig, weil in den Monaten November, Dezember, Januar, Februar, 15 und 16 wird es aufgrund von Wettereinflüssen wird es runtergehen mit den Booten und mit den Anlandungen von Flüchtlingen. Es wird so kalt werden, dass wir Sorge haben müssen, und wir sind schon dabei, in einigen Flüchtlingslagern im Nordirak und im Libanon Zelte winterfest zu machen, weil die Menschen erfrieren da. Das wird sehr kalt. Das macht man sich nicht klar, wenn man in Deutschland ist, sich klar zu machen, dass in einem mediterranen Land, in der Türkei oder im Irak oder in Syrien, wird es sehr kalt in der Winterzeit. Und es ist wichtig, dass wir in diesen 4 Monaten jetzt uns vorbereiten darauf, endlich an den zweiten Teil der wichtigen Arbeit für Flüchtlinge zu gehen, nämlich an die Frage, was können wir tun, damit wir Hunderten, Tausenden oder möglicherweise sogar Zigtausenden die Qual zu ersparen, den mörderischen Weg über das Mittelmeer oder über die Meerenge von Lesbos und Bodrum zu ersparen. Denn da sind ja schon 23.000 ertrunken bei diesem Versuch. Und das sind nur die gezählten Menschen, die wir statistisch von denen wir statistisch wissen. Also die nächsten Monate werden ganz wichtig sein, um uns darauf vorzubereiten, was machen wir denn mit diesen Menschen und wie können wir auch etwas tun, damit sie nicht unbedingt zu uns kommen müssen. Noch einmal, man darf bei all diesen Fragen, die Flüchtlinge, die auf Europa zubranden, angehen. Man darf nie vergessen, dass unsere Fantasie nicht ausreicht. Unsere Fantasie, die geschult ist und geordnet ist durch die Tarifordnungen des öffentlichen Dienstes und durch Sicherheitsvorstellungen. Wir können uns nicht vorstellen, was diese jungen Menschen alles in Kauf nehmen. Es gab ein Ereignis, wo einem das nochmal ganz klar wurde. In Brüssel am Flughafen landete vor 2 Jahren eine Air Brüssel-Maschine, die von Südafrika gekommen ist und die Zwischenstopp gemacht hatte in Conakry, das ist die Hauptstadt von Guinea. Dabei hatten sich zwei junge Guinea, klug wie sie sind, nicht in die Passagierreihe begeben, weil da wären sie aufgefallen und wären rausgeschmissen worden. Sie hatten es geschafft, in den Frachtraum zu kommen, der Maschine. Und als die aufgemacht wurde in Brüssel, flogen die beiden erfroren aus dem Frachtraum heraus. und hatten einen bewegenden Brief an die europäischen Präsidenten in der Tasche, der noch einmal genau diese Botschaft enthält: Wir wollen eigentlich von diesem Europa, dass es uns eine Ausbildung gibt und dass wir nach dieser Ausbildung möglichst mit der Fähigkeit, einen Beruf zu haben, ein Gewerbe aufzumachen in unserem Land, wieder zurückgehen zu können. Also das sind die zwei Bewegungen, die wir gegenwärtig haben in der Zahl. Also einmal die afrikanischen Migranten, die branden auf Nordafrika zu und kommen eben über das Mittelmeer, weil es diese Schlepperbanden gibt, diese Schleuserbanden, zu denen ich auch noch mal was sagen muss. Und dann gibt es die Syrer, die zu Hunderttausenden rausgehen, weil sie in einer furchtbaren Hölle leben müssen. Und die Hölle ist nicht auszuhalten. Und da gibt es nur die zwei Möglichkeiten, die Politik hat. Einmal, wir schützen diese Menschen in ihrem Land, in ihrem Krieg, dadurch, dass es einen UNO-Sicherheitsratsbeschluss gibt, der dazu aufruft, dass es eine Flugverbotszone oder einen Korridor gibt, der durch Blauhelme gesichert wird und die Menschen werden dort zurückgebracht. Und wenn das nicht geht, dann müssen wir sie aufnehmen in Europa. Das sind die zwei großen Bewegungen. Zu denen kommt jetzt noch eine dritte und vierte, die wir nicht vorausgesehen haben. Und die ist sehr ernst zu nehmen, weil mit den Syrern wird es leichter sein, das sage ich mal, weil ich mit den Syrern hier schon Kontakt habe und das Land ein bisschen kenne. Syrien ist schon eine Mittelstandsgesellschaft und ist eine Gesellschaft, die ein Ausbildungsniveau hat, das unserem entspricht. Und deshalb ist es leichter, die Syrer hier aufzunehmen, wie es auch leichter war, die Vietnamesen damals aufzunehmen. Mit den Afghanen, die jetzt zu Hunderttausenden kommen, wird es schwieriger werden. Mit den Afghanen wird es sehr viel schwieriger werden. Und das ist eine große Sorge. Das haben wir natürlich nicht vorausgesehen. Aber wir haben die Menschen gefragt und sie haben gesagt, einmal ist die Situation in ihrem Lande nicht erfreulich. Das haben wir auch mitbekommen durch die Berichte über Kunduz und anderes. Zum anderen haben sie gehört in ihrem eigenen Fernsehen und in ihren Medien eine Nachricht, die heißt: Deutschland nimmt Flüchtlinge auf. Und darauf machen sie sich auf den Weg bisher. Bisher gab es nur den Weg für die Afghanen. Die Welt hörte eigentlich auf im Iran. Und dann, wir mussten den Afghanen immer erklären in den Dörfern, dass es hinter dem Iran noch was gibt auf der Landkarte, nämlich die Türkei. Und dass es hinter der Türkei noch Europa kommt. Und das haben wir immer sehr zum Erstaunen der jungen Afghanen auf den Schulen ihnen klar machen müssen. Also bisher gab es zwei Länder, in die man als Afghane hineinging, um Arbeitsplatz, Ausbildung und Fortschritt zu erleben. Das waren eben der Iran, der sehr viel weiter ist zivilisatorisch als Afghanistan, das dagegen mittelalterlich ist in seiner Entwicklung. Und nach Pakistan, wo es eben auch eine Möglichkeit gab, sich zu salvieren und eine Ausbildung zu bekommen. Dass jetzt zigtausende sich auf den Weg machen, auch nach Europa, das ist wirklich eine sehr, sehr ernste Situation. Dann gibt es, Sie werden fragen, es gibt natürlich die Balkanflüchtlinge. Das ist keine vernünftige Entwicklung, die wir uns da geleistet haben als Politik. Ich hoffe auch, dass das wenigstens in den Verhandlungen jetzt mit den Balkanstaaten gelingen kann. Es muss natürlich für ein EU-Land, muss es eine Verpflichtung des acquis communautaire, wie man vornehm sagt, also dieses großen Verbundes, den man bei einer Aufnahme eines Landes in die Europäische Union, wird ja alles abgehakt in einzelnen Kapiteln, aber es muss doch zumindest ein Kapitel darin bestehen, zu sagen, dieses Land, was wir in Europa aufnehmen, muss seine eigenen Minderheiten gut behandeln, muss sie vorzüglich behandeln. Und das haben wir bei Bulgarien und Rumänien schon versäumt. Und das müsste wenigstens jetzt bei den neuen Kandidaten gelingen, die da kommen, nämlich Serbien, Mazedonien, Albanien. Es wäre ganz, ganz dringlich, dass das geschieht, weil sonst erleben wir eben, dass die Flüchtlingsquartiere zu einer viel zu großen Zahl mit diesen Menschen belastet sind. Viel zu große Zahl. Jetzt ein Blick nochmal von diesen Außenpositionen auf unsere Situation hier in Deutschland. Diese Situation ist, diese Arbeit mit Flüchtlingen ist immer noch sehr kompliziert und durch viel zu viele bürokratische Hemmnisse und Umwege bestimmt. Und da hoffen wir alle, die Helfer, die jetzt in den Lagern und in den Heimen sind, wir hoffen alle, dass es eine sehr viel größere Bereitschaft der Bürokratie gibt, der Administration, der Politik, das zu erfüllen, was die Kanzlerin bei ihrer Sommer-Nachsommer-Pressekonferenz in einem wunderbaren Satz gesagt hat, den man gar nicht oft genug wiederholen kann. Angela Merkel hat im August, Ende August, Anfang September, ich weiß gar nicht, wann diese Pressekonferenz gesagt war, zu der Frage, wie wir das jetzt mit den Flüchtlingen hierzulande regeln, gesagt: Wir müssen weg von deutscher Gründlichkeit. Und wir müssen hin zu deutscher Flexibilität. Das ist natürlich ein wahnsinniges Wort, weil wir sind nicht so, wir sind nicht aufgelegt, flexibel zu sein. Wir sind nicht so. Unser deutscher Stolz geht mehr auf Gründlichkeit, wie wir alle wissen. Und auch die Studentinnen und Studenten, die hier studieren werden, wissen, dass das ein größerer Wert ist als Flexibilität. Aber wir müssen uns langsam daran gewöhnen, dass es manche Dinge in der Politik und im Gemeinwesen gibt, die besser flexibel gehandhabt werden und nicht durch Gründlichkeit. Und die Gründlichkeit besteht ja auch darin, dass wir Weltmeister sind in der Formulierung, in der Durchsetzung der Menschenrechte und der Menschenwürde. Für Weltmeister halten wir uns natürlich und vergessen, dass man Menschen, die man aufnimmt, nicht stillstellen kann. Im Wortsinn. Diese Menschen, die zu uns kommen, werden stillgestellt. Die Bertelsmann Stiftung hat uns nochmal die Zahlen gesagt, wie lange das dauert. Bis zu 17 Monaten, bis der Bescheid kommt aus Zirndorf oder aus Nürnberg. Also ich würde wahnsinnig, wenn ich 3 Monate nichts tun könnte. Ich wüsste gar nicht, zu was ich in der Lage wäre, wenn mich jemand dazu zwingen müsste, würde. Das ist ein Bedürfnis des Menschen, nicht nur Arbeit zu haben, sondern etwas zu tun. Also es geht auch nicht nur erstmal darum, eine bezahlte Arbeit zu haben, sondern Menschen müssen immer etwas tun, müssen verpflichtet sein, etwas zu tun. Und dann die Arbeit, das ist auch ganz wichtig, dass Menschen sofort nicht nur den Deutschkurs vom ersten Tag an bekommen und verpflichtend bekommen, sondern dass sie auch sofort eine Möglichkeit haben, irgendetwas im Gemeinwesen, in der Kommune zu tun. Das ist so wichtig. Und dann auch später zu arbeiten, in den Arbeitsprozess zu kommen. Warum ist das so wichtig? Weil wenn wir das nicht tun, ist natürlich die Neigung der eigenen Mitbürger zu sagen, ja, die leben ja nur auf unserer Tasche, auf unserem Steuergeld, auf dem Budget unseres Staates. Und das verstärken wir natürlich dadurch, dass wir die nicht arbeiten lassen. Das ist etwas, was auf Dauer nicht gut ist und was wir brechen müssen. Also Flexibilität. Ich weiß auch nicht, wie man das macht, aber ich erzähle Ihnen mal eine Geschichte. Vielleicht hat die Merkel gemeint, wir müssten Italiener werden. Das wird auch schwierig, wie wir uns in Erfurt sicher auch klar machen können. Aber es gibt eine wunderbare Geschichte. Und das ernste Thema hat immer auch seine heiteren Seiten. Wolfgang Bauer ist ein Kollege bei der Zeit, der immer ganz wahnsinnige Reportagen schreibt. Und er war an der ägyptischen Küste, um die Schleuseranbieter dort zu besuchen und zu recherchieren. Und hat herausgefunden, dass an der Küste Ägyptens, um Alexandria herum, gibt es wie auf einem ordentlichen Markt 4 Schleuseranbieterkonzerne, die sich unterbieten und überbieten. Das ist nämlich ein unglaublich profitables Geschäft geworden in den letzten zwei, drei Jahren. Es gibt kaum ein größeres an den Küsten Nordafrikas und auch der Türkei. Man kann sich nicht vorstellen, was da für ein Geld durchgeht. Und er ist dann mit zwei syrischen Familien, die er schon kannte aus Syrien, ist er dann mit einem Boot auch losgefahren, ist dann aber wieder zurückgekommen, weil diese Boote werden immer unterwegs nochmal voller gemacht, als sie sein dürfen, als sie an der Küste sein dürfen, sodass sie fast ertrinken oder dabei sind abzusaufen. Ist dann zurückgekommen, hat aber diesen beiden Familien gesagt, wenn sie es schaffen, nach Italien zu kommen, dann holt er sie ab in Italien. Sie wissen, dass man sich damit schon strafbar macht, nach deutschem Recht, jedenfalls nach dem, was wir bisher kennen. Und er war dann zwei Wochen zu Hause und plötzlich, zack, ging sein Handy auf und Khalil hat gesagt, ich bin schon in Mailand. Ich bin schon in Mailand. Und dann ist er natürlich sofort mit seinem Wagen dahin. Dann haben sie überlegt, die drei jungen Syrer und er, gehen sie über die Schweiz oder gehen sie über Österreich? Ist doch klar, würden wir doch alle nicht über die Schweiz gehen, sondern besser über das etwas laxe Österreich. Die Schweiz ist immer so gründlich wie die Deutschen. Ne? Österreicher sind nicht so wie die Deutschen. Und dann haben sie das gemacht, sind über die Grenze gekommen und dann wollten sie schon jubeln und zack, bei der Zahlung der Maut war dann schon irgendeine Polizei, die das entweder informiert war oder das selbst gemerkt hat. Jedenfalls wurden sie verhaftet. Der deutsche Journalist die ganze Nacht. Und die österreichische Polizei wollte wissen von den Syrern, ob die ihm bezahlt haben, den Wolfgang Bauer. Weil wenn sie ihm bezahlt hätten, dann wäre er im Knast, dann kriegt er seinen Prozess, dann ist er Schleuser, Fluchthelfer. Das haben sie natürlich nicht gemacht und er kam dann frei und die drei dann auch später nach zwei Tagen wurden von der österreichischen Polizei an die Brennergrenze gefahren und dort der italienischen Polizei übergeben. Und dieser italienische Polizist oder Polizeioberst, der nahm die so zur Seite und sagt, wenn ihr wollt, ich weiß, es kommt hier ein Zug, wo keine Kontrolle ist, da könnt ihr bis nach Deutschland fahren. Also, das meine ich, das ist italienische Flexibilität. Nach dem Samaritergleichnis, was einige von Ihnen sicher noch aus ihren Kindheitstagen kennen, gibt es ja diese schöne Frage, wer war den drei Syrern der Nächste? Ganz eindeutig, der italienische Polizist. Sie haben dann gesagt, sie waren so traumatisiert durch diese Erfahrung, dass sie gesagt haben, nee, wir fahren erstmal lieber nach Mailand wieder zurück und sind dann über Mailand und Nizza und Straßburg und irgendwie dann doch nach Deutschland gekommen und Wolfgang Bauer hat sie dann abgeholt in Straßburg. Also das nur zum Erklären dieser merkwürdig vielfältigen Situationen, in denen wir uns gegenwärtig befinden. Jetzt muss ich aber noch mal dazu kommen, weil ich das ja schon ein bisschen angedeutet habe, zum Begriff, zu dem sehr, sehr diffusen und nicht eindeutigen Begriff Schleuser und Schlepper oder Fluchthelfer. Fluchthelfer, das wissen Sie hier in Erfurt besser als ich, ist erstmal ein positiver Begriff. Wer sagt was anders? Meldet sich keiner. Und Fluchthelfer, da habe ich hier noch eine Stelle gefunden, die wollte ich Ihnen zitieren. Bei Fluchthelfern, die wir ja auch hatten, als Deutschland noch geteilt war, da gab es ja Fluchthelfer, die Menschen aus der DDR in den Westen brachten. Und der Bundesgerichtshof hat 1977 geurteilt, dass eine Bezahlung des Fluchthelfers durchaus gesetzeskonform sei. ein Vertrag, durch den sich jemand verpflichtet, dem anderen Vertragsteil für die sogenannte Ausschleusung eines Einwohners der Deutschen Demokratischen Republik ein Entgelt zu zahlen. Fluchthelfervertrag. Also das ist ein BGB-Urteil und daran sollte man heute auch erinnern, weil wir immer so ganz empört sind, dass es Menschen gibt, es wurde jemand auch verhaftet und verurteilt in Essen, ein Syrer, der hier schon über 20 Jahre lebt, der hat einigen seiner Landsleute den Weg leicht gemacht, dadurch, dass er ihnen die Wege gezeigt hat. Und ebenso wie Wolfgang Bauer das eben auch mit bewirkt hat, dass sie die richtigen Leute fanden, um über die Grenze zu kommen, was dann mit dem sehr hässlichen Begriff illegal benannt wird. Also es ist nicht jeder Schleuser gleich ein Ungetüm, sondern manchmal sind diese Menschen die letzte Rettung für Menschen, die nicht weiter können. Aus Libyen kann man sich jetzt nur wünschen, dass man rauskommt, weil es keine andere Möglichkeit gibt, also mit einem Schlauchboot da herauszukommen. Meine eigene Existenz war immer die eines Fluchthelfers. Wir waren Schleuser, wir wurden als Schleuser bezeichnet, damals auch in den Medien der DDR. Von daher habe ich das immer erst als einen Ehrentitel genommen. Wie hieß der Kerl noch? Karl Eduard von Schnitzler hat das immer wieder gesagt von uns. Wir wären die Schleuser, die die Vietnamesen nach Deutschland bringen. Also man muss sehr aufpassen, dass man diese Worte, dass man das in ein Verhältnis bringt. Natürlich gibt es überhaupt keine Frage und keine Diskussion, dass da kriminelle Machenschaften im Weg sind, gerade dann, wenn es das große Geld winkt. Und keinerlei Rücksichten auf Menschen, auf Kinder, auf Babys, auf medizinische Versorgung und so weiter genommen werden muss. Das ist natürlich eine grässliche Situation, die man im 21. Jahrhundert eigentlich sich nicht mehr vorstellen möchte. Aber sie ist da. Und deshalb wäre es so gut, wir würden eben noch mehr Möglichkeiten haben, Menschen auch auf einem leichteren und etwas pfleglicheren Menschen rettenderen Wege hierher zu bringen, wenn sie denn sowieso schon kommen, wenn sie denn sowieso schon ein Recht haben, hierher zu kommen. Das wäre ja schon aufs Innigste zu wünschen. Es gibt diese Möglichkeiten. Ich habe in der Botschaft, der deutschen Botschaft in Kairo jetzt erfahren, dass die Bundesregierung zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein Kontingent gemacht hat über 500 sogenannte Resettlement-Plätze, also Ansiedlungsplätze. Das heißt, das sind 500 Syrer, die in Ägypten da gestrandet sind. Die sind rausgesucht worden, nach allen Regeln der Kunst, auch mit 2, 3 Beamten vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das jetzt eine Nebenstelle an der Botschaft in Kairo hat. Und diese 500 sind ausgewählt worden durch den UNHCR und dieses deutsche Bundesamt. Und diese 500 wurden in 2 Partien, einmal 250 und nochmal 250, wurden verabschiedet in der deutschen Botschaft mit einem Essen und mit einem Cocktail. Und der Gesandte hat eine Rede gehalten und hat die Menschen schon vorbereitet über das Land, in dem sie demnächst leben werden und hoffentlich auch gerne leben werden. Und das, was die Voraussetzungen für dieses Leben sind dort. Also so, und die wurden dann nach Deutschland geflogen mit einem Flugzeug und mussten nicht diesen wahnsinnigen Weg nehmen über die verbrecherischen Schleuser, die es da gibt. Also deshalb, das wäre natürlich aufs Innigste zu wünschen, dass wir solche Institute mehr hätten und dass wir Menschen es nicht so wahnsinnig schwer machen würden, hierher zu kommen, sondern dass wir es vielleicht ihnen auch ein bisschen erleichtern, damit, und es ist möglich, das zu tun. Es ist möglich, das zu tun. Nun will ich keine Sekunde vergehen lassen, zu sagen, dass es ganz schwer ist für ganz Europa, diese Phase jetzt durchzustehen. Meine einzige Sorge, die ich mit Ihnen heute Abend teilen möchte, ist, dass ich sehr unsicher bin, wie die Europäische Union aus dieser Krise herauskommt. Das ist ja eine wahnsinnige Krise. Die ist größer als die Euro-Krise. Die ist größer als die Schuldenkrise. Das ist viel größer, weil sich einige Länder eben weigern, diese Aufgabe anzunehmen. Ich habe das in Griechenland jetzt erlebt, in Lesbos. Alles das, was da an der Küste passiert, geschieht nicht mit griechischen Helfern, sondern nur mit ausländischen. Also alles kommt da zusammen. Skandinavische, französische, niederländische, deutsche Helfer, die regeln dass diese Menschen eben ein bisschen menschenfreundlicher, dass sie was zu essen bekommen, dass sie da erstmal schlafen können an der Küste, dass sie dann mit einem Bus hochgefahren werden in das Registrierungslager. Die Regierung kümmert sich überhaupt nicht darum, was da mit diesen Menschen passiert. Das Tollste ist, dass die Küstenwache nicht auffährt und sie wieder zurückwirft, also push weg, was es leider auch gegeben hat. Das ist schon mal unter der Beobachtung der internationalen Gemeinschaft und der Medien, geschieht das nicht mehr, Gott sei Dank. Aber ich habe Sorge, dass es die EU, die ja nun wirklich ein unglaublicher Hoffnungsträger in der Menschheitsgeschichte unserer Tage ist, darf darüber nicht kaputt gehen. Und ich würde mir wünschen, dass es, damit wir aus dem Gerede herauskommen, das jeden Morgen im Deutschlandfunk und jeden Abend in der Tagesschau weitergeht, damit wir aus dem Gerede rauskommen, wäre es mir so wichtig, dass es die EU hatte immer die Fähigkeit, eine neue Formation nicht für alle verbindlich zu machen und trotzdem EU zu bleiben. Beispiel: Nicht alle EU-Staaten sind Schengen-Staaten. Nicht alle EU-Staaten sind Euro-Staaten. Und deshalb wäre es so gut, es würde ganz unkonventionell diese gemeinsame Flüchtlingspolitik, die wir ja nun dringend brauchen, die wir heute Abend brauchen und nicht erst morgen früh, dass es eine gemeinsame Flüchtlingspolitik zumindest für die 10 bis 14 Staaten gibt, die bereit sind, solch eine Politik mitzumachen. Die gibt es ja. Also die 6 Gründungsstaaten plus den skandinavischen Staaten, den 4 skandinavischen Staaten plus Spanien plus Portugal plus Irland. Das wäre schon ein ganz gewaltiger Schritt, wenn die sich darauf einigen würden, unter dem Dach der EU eine gemeinsame Politik zu machen, die auch Quoten beinhaltet. Das muss natürlich klar sein, weil das ganze Dublin-System ist zusammengebrochen. Da gibt keiner mehr ein Pfifferling für. Das ist alles, das ist nur noch ein Wort. Das geht gar nicht mehr. Also wir müssen etwas Neues in Europa machen, was europäisch ist und was möglicherweise noch nicht den gesamten Raum der EU ausschreitet. Das ist eine große Sorge, die man haben muss. Wenn es nicht eine Sache gibt, die europäisch ist, dann ist es die Frage eben, dass Menschen nicht einfach bei dem Versuch, zu uns zu kommen, aus bestimmten guten Gründen, dass sie bei diesem Versuch eben nicht draufgehen müssen. Und deshalb ist Menschenrettung so wichtig. Wenn Europa Menschenrettung versäumt und nicht mehr zulässt, dann hat es seine Seele verkauft. Die Menschenrettung ist das Urthema des humanitären Völkerrechts, das in Europa entstanden ist im 16. Jahrhundert mit Hugo von Grotius. Der Ertrinkende als der Urtyp des Menschen, der in Not ist. Und der muss gerettet werden. Damals sagte man noch, save our souls. Und deshalb bin ich auch, zum Schluss noch ein paar optimistische Töne zu geben, deshalb bin ich auch so überzeugt, dass die Bevölkerungen Europas haben es geschafft, dass nach dem Ende von Mare Nostrum, dass es doch jetzt wieder eine ganze Menge an Hilfsmöglichkeiten, Rettungsmöglichkeiten im Mittelmeer gibt. Es gibt die deutsche Bundesmarine. Zu meiner größten Freude hat die ja vor mehreren Monaten schon eine Fregatte und eine Korvette ins Mittelmeer geschickt und die retten ganz kräftig. Über 7.000, glaube ich schon. Dann gibt es 3 private Schiffe, also von Nichtregierungsorganisationen, die auch ständig dabei sind, zu retten und andere aufzufordern zu retten, die näher dran sind. Das ist einmal das Schiff des brandenburgischen Kapitäns Höppner, Sea-Watch, das liegt vor Lampedusa. Dann gibt es ein Schiff von Ärzte ohne Grenzen, die Dignity, das ist seit 5 Wochen auf der See, kann auch retten. Dann gibt es ein kleines, aber sehr, sehr wichtiges Schiff, das, mit dem ich mich sehr angefreundet hatte und für das ich in Deutschland auch werbe. Das ist die Phoenix oder MOAS, sagt man, weil das an der Bugwand steht als Abkürzung. Maritime Offshore Aid Station. Das ist ein Schiff, das von dessen Möglichkeiten ich damals, als wir 1979 in Japan waren und Kapanamur in Beschlagnahmen, hatte ich noch keine Ahnung davon, was es heute alles für technologische Möglichkeiten gibt, um Menschen aufzuspüren. MOAS ist ein Schiff, das ein maltesisches Ehepaar gekauft hat, was sehr reich ist, aber dieses Schiff hat es sich zugelegt nur zur Menschenrettung und hat das mehrere Monate aus eigener Tasche bezahlt. Da ging das nicht mehr und dann haben wir eine Aktion in Deutschland begonnen, die jetzt über eine Veranstaltung am Kölner Dom mit dem Kardinal und allen Religionen stattgefunden hat am 19. Juni. Und wir haben 300.000 schon gesammelt dafür. Dieses Schiff ist in der Lage, selbst zu retten, aber auch über 2 unbemannte Drohnen das ganze Mittelmeer zu überschauen und sofort auch zu informieren, Schiffe, die in der Nähe sind. Also die deutsche Fregatte Hessen hat mehrere Aufrufe von MOAS bekommen und ist daraufhin dann in die Nähe sofort gefahren und hat retten können. Also das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man den Radius eines Schiffes auf dem Meer, auf diesem riesengroßen Meer erweitert durch solche Möglichkeiten. Das ist etwas, was ich sagen möchte. Das zeigt nochmal, dass europäische Öffentlichkeit und europäische Völker und Bürger weiter in der Lage sind, Dinge zu bewegen. Und das macht mich sehr froh. Das war ja auch damals unsere schöne Situation mit Kapanamur. Wir haben, das muss ich auch noch mal klar sagen, Kapanamur war nur eine Bürgeraktion. Kapanamur war nur eine Aktion von Millionen meiner Mitbürgerinnen und Mitbürger, die das Schiff gemacht haben, die das bezahlt haben und die es ermöglicht haben. Es gibt keine Möglichkeit. Regierungen machen das nicht. Das ist eine Sache einer freien Gesellschaft in einem freien Staat, Dinge zu tun, die manchmal die eigene Regierung gar nicht will. Und das ist etwas, eine so tolle Sache, dass man sie nicht oft genug sich klar machen kann, was in einer freien Gesellschaft möglich ist. Ich weiß, dass Helmut Schmidt hat uns mal erzählt, es gibt dann immer Ärger. Also ich meine, das gibt immer Ärger. Nicht? Es gibt auch hier Ärger. Es gibt immer Ärger. Mit der Bürokratie gibt es immer Ärger. Und mit der Politik hatten wir immer Ärger. Und manchmal muss man eine Tugend ausprobieren, die in Deutschland auch nicht sehr hoch en vogue ist. Das erinnert wieder an Flexibilität von Frau Merkel. List muss man haben. Man muss manchmal listig sein. Man muss manchmal etwas umschiffen. Man muss manchmal nicht gerade gehen, sondern so gehen. Und das haben wir mit dem Schiff. Wir wären gar nicht auf dem Meer angekommen, wenn wir nicht viele Listen angewandt hätten. Und Helmut Schmidt hat mir mal erzählt, 82 hatten wir schon so viel gerettet mit dem Schiff an vietnamesischen Bootsflüchtlingen, dass die Ministerpräsidenten der SPD zu ihm gekommen sind und haben gesagt, Helmut, du musst dieses Unternehmen verbieten. Das geht so nicht weiter. Die retten noch das ganze südchinesische Meer leer. Und wo soll das denn hinführen? Und das Gutes tun muss auch seine Grenzen haben. Das sind so Sätze, die Sie wahrscheinlich kennen aus der Politik. Nicht? Gutes tun muss seine Grenzen haben. Kennen Sie diesen Satz? Das ist wahrscheinlich Original-Evangelium. Ne? Also, und dann hat Helmut Schmidt auf die Art, wie wir ihn bis heute kennen, seinen Ministerpräsidenten einen Kollegen gehalten und hat ihnen gesagt, selbst wenn ich das Unternehmen Kapanamur verbieten wollte, ich könnte das gar nicht verbieten, weil da ist keine müde Mark der Bundesregierung drin. Und so haben wir das damals bekommen. Und dann muss ich Ihnen noch letzter Hand sagen, es gibt ein Vorurteil, was ich früher auch sehr heftig mit mir herumgetragen habe, dass Flüchtlinge immer nur eine Belastung sind für eine Gesellschaft. Nur Belastung, nur, Tonlicht auf nur. Dass die nur auf unserer Tasche liegen und nur von uns bezahlt werden und für die wir jetzt eine Steuer einführen müssen und so weiter und so weiter. Also das ist so ein Grundsatz, der auch sich in den Widerständen immer wieder artikuliert. Das muss nicht so sein. Wir haben mit den Vietnamesen, wir haben die gerettet, weil es eine Pflicht war, sie zu retten. Das ist eine Pflicht, eine Menschenpflicht, sie zu retten, nicht weil sie Antikommunisten waren oder weil sie uns passten. Nein, wir haben sie gerettet, weil es wichtig ist, Menschen zu retten in Seenot. Aber wir sind belohnt worden, ohne dass wir das wussten. Wir hatten ja keine Ahnung, wer das ist. Und wir sind belohnt worden, das ist die Gruppe, die in Deutschland sich am besten, am tatkräftigsten, am kräftigsten integriert hat, die überall beste Zeugnisse hat, beste Abiture, große Berufe. Ja, und um das nochmal zu beweisen, erzähle ich Ihnen unerlaubterweise, was man an der Universität, aber wir sind ja im Festsaal des Rathauses, an der Universität dürfte man das nicht tun, was ich jetzt tue. Ich erzähle eine subjektive Geschichte. Also eine Geschichte, die mir passiert ist. Die also nicht Allgemeingültigkeit hat, wie man so schön sagt. Deshalb die Studenten und Studentinnen hören mal eine Sekunde weg. Und ich erzähle diese Geschichte, was mir passiert ist. Ich hatte vor 2 Jahren mal ein paar Probleme, Altersprobleme, ja, bin nicht mehr der Jüngste, Sie haben mein Datum veröffentlicht heute Morgen, hier jetzt. Ich hatte Probleme mit dem Herzen, Vorhofflimmern und wie das alles heißt. Und das, dann ging ich von einem zum nächsten Arzt und dann war ich plötzlich in der Kardiologie in Köln. Und da gibt es eine neue Methode, die auf der Welt noch gar nicht so häufig praktiziert wird, wo man das durch einen Lasereingriff, nicht Operation, Eingriff, kann man das in einem sehr schwierigen Eingriff heilen. Und das ist dann bei mir passiert und der mich da diesen Eingriff gemacht hat, ist Dinh Quang Nguyen. Das ist ein Vietnamese, der jetzt Oberarzt der Kardiologie in Köln ist und den wir gerettet haben. Und dann habe ich gesagt, das ist ja ganz toll. Wir haben euch gerettet, er hat mich gerettet, jetzt sind wir quitt. Damit möchte ich schließen. Dankeschön.
Soweit der Vortrag von Rupert Neudeck. Es schloss sich daran eine Diskussion an, deren Fragen leider nicht mitgeschnitten werden konnten, aber die Antworten nicht ganz uninteressant sind. Deswegen würde ich jetzt die Fragen einfach immer kurz zusammenfassen und dann Rupert Neudeck zu Wort kommen lassen. Die erste Frage bezog sich auf die Rolle von kurdischen Flüchtlingen bzw. die Stellung von Kurden in dem Kontext des im Vortrag beschriebenen.
Also es gibt jetzt natürlich eine große Auseinandersetzung und das wissen wir noch nicht, wohin das führt. Das haben Sie wahrscheinlich auch deshalb mit der Frage verbunden, dass der Prozess, der mit den Kurden in der Welt begann, der auch immer wieder jetzt gesagt wurde, an den Kurden kann niemand vorbei, ja? Weil die Kurden haben sich ausgezeichnet dadurch, dass sie die einzige militärische Formationen sind, die den IS wirklich bekämpft haben. Also nicht nur aus der Luft mal irgendwelche Bomben abwerfen, wo man nicht weiß, wo die landen, sondern richtig am Feld, am Boden. Kobane ist befreit worden von Peschmergas. Peschmerga ist die Bezeichnung für kurdische Soldaten, was auf Deutsch heißt, die den Tod nicht fürchten. Ich bin jetzt sehr besorgt durch die Tatsache, dass die Türkei ja jetzt wieder anfängt, aus einer guten Politik auszubrechen, die ausdrücklich Erdogan begonnen hatte, wofür ich sehr dankbar war, also diesen Friedensprozess zu beginnen. Und das setzt natürlich die gesamte Region noch mal wieder unter Feuer. Ne? Also den Kurden gehört natürlich mein ganzes Herz, weil ich mit ihnen so viel Furchtbares erlebt habe. Wir haben damals sie erlebt, wie sie von Saddam Hussein in die Türkei geworfen wurden. Und wir haben mit ihnen zusammen die Rückkehr in den Nordirak gemacht. Und ich habe jetzt mit großer Freude, um das vielleicht auch zu sagen, ich habe den Kurden nicht zugetraut, dass sie in der Lage sind, so ein Gemeinwesen so gut zu organisieren, wie ich das jetzt in Erbil erlebt habe. Ja, also es gibt, Sie wissen, es gibt im Nordirak, der Irak ist ja kaputt als Staat im Moment leider, und es gibt im Norden diese kurdische Entität, die ja schon mal ein Referendum vorbereitet hatte für eine Unabhängigkeit. Der Präsident dieses Landes ist der Barzani. Er hatte die Klugheit, die unglaubliche politische Genialität, dieses Referendum fallen zu lassen und hat alles daran gesetzt, mit der Türkei gute Beziehungen zu haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass es irgendwann gelingen wird, diese kurdische Entität zu bewahren und vielleicht auch weiter auszubauen. Ja? Diese drei Bewegungen jetzt sind in die Araber, die Syrer und die Afghanen und die Kurden, die sind unterschieden. Mit den Afghanen wird es wahrscheinlich am schwierigsten sein, weil die Kurden kommen aus Gesellschaften, die unseren näher sind. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass wir es am schwierigsten haben mit den Afghanen, aber nicht mit den Kurden. Also darf ich noch eine Geschichte, die kann ich nicht jetzt vermeiden, Ihnen zu erzählen. Ich bin gestern in eine Geschichte reingekommen, die heute fast erledigt wurde, aber eben nicht erledigt ist. Ich hatte mich bereit erklärt, am Samstag, den 17. Oktober, also dieser Woche, in der DM-Drogerie in meiner Heimatgemeinde Troisdorf eine Stunde an der Kasse zu sitzen, und alles, was dann über die Kasse ging, sollte die kurdische Gemeinde von Troisdorf kriegen. Und die kenne ich nun seit 20 Jahren, und das sind ganz großartige Leute, die kümmern sich um Flüchtlinge. Der Vorsitzende hat das Bundesverdienstrecht bekommen, die machen Deutschunterricht für alle möglichen Leute. Die haben nicht nur mit der PKK nichts zu tun, sie sind unglaublich dagegen und traurig darüber, dass es immer noch Leute gibt, die an der PKK festhängen. Und jetzt passiert aufgrund dieser Verhetzung, die ganz offenbar von der Türkei ausgeht, dass Türken, deutsche Türken, plötzlich einen, wie sagt man Deutsch so schön, einen Shitstorm über Facebook gemacht haben und erklärt haben, sie würden DM boykottieren, wenn ich diese Aktion machen würde, weil diese Organisation sei eine PKK-Terroristenorganisation. Das habe ich zum ersten Mal in meinem Leben erlebt, was wild gewordene, verrückte Leute anrichten können, indem sie irgendetwas behaupten, was mit der Realität nichts zu tun haben muss und trotzdem damit in die Medien kommen. Denn sehr zu meinem Leidwesen 5 Anrufe heute gehabt. Ich musste 2 Interviews geben, die ich besser vermieden hätte, weil man gibt denen viel zu viel Ehre, wenn man das wahrnimmt, wenn man das ernst nimmt. Und das wollte ich Ihnen heute Abend, weil das mich sehr bedrückt. Das ist eine sehr wichtige Sache, dass die Medien das nicht immer gleich aufnehmen, sondern dass sie das erstmal sacken lassen und nicht Leuten, die in dieser Weise ein einen Irrsinn produzieren, dass sie diesen Irrsinn eben dann selbst für sich produzieren, aber nicht für die Öffentlichkeit. Das ist mir das ist eine ganz, ganz blöde Situation.
Die nächste Frage beschrieb zunächst, dass die Vorbehalte und Ängste hier in Deutschland weniger in Bezug auf Kriegsflüchtlinge, sondern auf die angebliche Islamisierung abzielen. Und daraus hervorgeht dann die Frage, ob man da nicht irgendwie eine neue Definition von Islam braucht oder zumindest es differenzierter betrachten muss und wie das vielleicht geht.
Ja, das ist wirklich eine ganz, 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 ganz wichtige Frage, die Sie stellen, es ist immer noch zu wenig, was da geschieht, und es wäre so gut, wenn wir, ich sehe aber gute Ansätze dafür. Einen Ansatz hatte ich eben erwähnt. Ich glaube, dass da ganz viel in Bewegung ist, unter der Bettdecke, sage ich mal. Also durch diese eine Schlagzeile in einem Blog in Ägypten hieß: Die Muslime gehen nach Berlin, nicht nach Mekka. Ja? Und das meint die Schande des Islam. Ja? Also daraus könnte eine Bewegung entstehen, die auch zu Aufklärung führen würde über den Islam, was Sie ja jetzt gemeint haben mit Ihrer Frage. Ne? Ich würde sehr stark dafür plädieren, dass wir immer wieder klar machen, dass es einen europäischen Islam schon gibt, den müssen wir gar nicht erfinden, den gibt es schon in Sarajevo. Der Großmufti von Sarajevo ist ein hochgebildeter Mann und der hat keine Probleme weder mit der Trennung von Kirche und Staat noch mit den Frauen. Es gibt ich würde den immer wieder nach Deutschland einladen und den hier uns vorstellen, weil das ist der Islam, den wir brauchen. Und es gibt weiter eine sehr große, einen großen Hoffnungsträger, der sich jetzt auch bekannt macht, der zum ersten Mal sich aus der Verteidigung herausbegibt. Das ist der junge Professor für islamische Religionspädagogik an der Universität Münster. Korshide heißt er, Korshide. Der hat ein Buch geschrieben, das ein ganz wundervolles Buch ist, das genau das enthält, was Sie eben gefragt haben, mal als Antwort. Das Buch heißt: Der Islam ist Barmherzigkeit. Und das ist das Buch, das ich überall mit mir herumführe. Und da ist das Aufklärungspotenzial, das der Islam selbst hat, auch schon drin. Wir haben in München, in der Nähe von München, eine wunderbare Moschee, die mit zu den schönsten Baudenkmälern der theologischen Kunst gehört. Das ist von einem Architekten aus Sarajevo, in Penzberg heißt die Gemeinde. Und der Imam, der junge Imam, der aus Skopje kommt, der ist auch so begeistert, so begeisternd, dass er seine ganze CSU-Gemeinde hinter sich gebracht hat und mit dem Stadtrat immer nach Sarajevo fährt und der so ein schönes Buch geschrieben hat, das heißt: Grüß Gott, Herr Imam. Also diese Ansätze, die weitaus stärker sind, als wir sie in der gegenwärtigen Situation berichtet bekommen, halte ich für sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass wir gut daran tun, mit diesen Menschen eben weiter sehr viel zu tun zu haben und sie ernst zu nehmen, zu respektieren. Denn natürlich braucht der Islam eine Reform an Haupt und Gliedern. Der Welt-Islam, das ist gar keine Frage. Und es wäre gut, wenn über diese Bewegung, die jetzt Saudi-Arabien, Katar, Dubai und alle anderen Staaten praktisch in die Ecke stellt, weil sie machen es nicht, sie kümmern sich nicht darum. Sie haben Geld wie Heu, aber sie machen nichts. Sie wissen, was Saudi-Arabien angeboten hat, der Bundesregierung? 200 Moscheen hier zu bauen. Für die Menschen, die hier rüberkommen und Muslime sind. Gott sei Dank ist das im Gelächter der deutschen Publizistik untergegangen. Also da ist etwas drin in dieser Situation gegenwärtig, die ich als ausgesprochen hoffnungsvoll empfinde, was Ihre Frage angeht. Ich glaube, wir sind noch nie so weit gekommen wie bei den Gesprächen, die ich jetzt an der Küste hatte von Lesbos mit Muslimen, die gesagt haben, nein, das ist nicht wahr, was uns gesagt wurde. Wir sollten nur bei den Gläubigen bleiben. In der islamischen Umma sind wir zu Hause und da werden wir gut behandelt. Das Gegenteil ist der Fall. Das erzählen die ihren Menschen auch in Afghanistan und in Syrien. Ja? Das Gegenteil ist der Fall. Wir werden hier schlecht behandelt. Wir werden miserabel behandelt. Und in Europa sind wir gerettet. Und wir danken für die Rettung. Ich glaube, da kommt etwas hoch, was wir noch nicht wissen, was es bedeuten kann. Ich hoffe, es wird mehr werden, damit wir auf dieser Sorge, die ich durchaus verstehe, die aus Ihrer Frage klingt, damit wir aus dieser Sorge herauskommen können.
Darf ich noch einen Vorschlag machen? Jetzt sind mir schon Lektüre-Tipps gefallen und Studierende brauchen ja auch immer Lektüre-Tipps. Darf ich noch ergänzen? Navid Kermani würde ich hier noch nennen. Also die Bücher von Navid Kermani, ja, wer sich interessiert, über was im Islam noch alles drinsteckt. Das sind jetzt auch nicht unbedingt universitäre Bücher, sondern schön zu lesende Bücher. Was aber nicht immer heißt, dass universitäre Bücher nicht schön zu lesen sind. Aber Navid Kermani wäre jetzt noch jemand, ne, in dem Zusammenhang.
Ja, das, ich habe das wahrscheinlich vorausgenommen. Das ist natürlich das Tollste, was es gibt auf der Buchmesse. Erscheint jetzt ein Buch von Navid Kermani. Ja, das ist eine Liebeserklärung an das Christentum von einem Muslim. Der hat in Rom gelebt, mit Stipendium und hat diese Offizien und die ganzen Museen besucht und hat Bildbetrachtungen gemacht. Und das ist ein so wunderbares Buch geworden, dass manche Journalisten ihn gefragt haben, ob er konvertiert ist. Und da hat er gesagt, nein, das ist ja viel einfacher, an einer anderen Religion, an einer anderen abrahamitischen Religion etwas zu loben und zu preisen und schön zu finden, als an der eigenen, wo man so viele Probleme hat. Ne? Und er hat zwei Gestalten mit einer wunderbaren Luzidität herausgearbeitet, einen Zeugen unserer Tage und einen, ich fange mal mit dem Zeugen unserer Tage an. Vor 3 Jahren ist in Syrien ein unglaublich bekannter Jesuitenpater entführt worden, den alle Syrer kennen, weil er es geschafft hat, in seinem Kloster Marmoussa eine Gebets- und Begegnungsstätte für beide Religionen zu haben, die nicht mehr nacheinander beten. Wie sie das machen, weiß ich nicht, aber er schafft es. Das ist der Paolo Dall'Olio, das ist ein von Herkunft ein Italiener, der erst vor 30 Jahren angefangen, Arabisch zu lernen und ist dann die ganze Zeit nur in Syrien gewesen, ist von der Regierung ausgewiesen. Sein Kloster ist jetzt im Exil in Sulaymaniyah in Kurdistan. Und der ist bei einem Vermittlungsversuch, einem ersten Vermittlungsversuch mit der IS, gekidnappt worden und wir wissen alle nicht, wo er jetzt ist. Wir hoffen, dass er noch lebt, aber es ist nicht sicher. Paolo Dall'Olio singt der Kermani ein Loblied, ein wunderbares Loblied. Und das zweite ist, dass er nochmal beschreibt, wie das mit Franziskus, Franz von Assisi war. 1219 war Franziskus ein Verrückter, wie wir wissen. hat sich nicht nehmen lassen, gegen alle Ratschläge des damaligen Auswärtigen Amtes und der Tarifordnungen der katholischen Kirche, hat sich aufgemacht und ist nach Ägypten zum Sultan gegangen. Zum Sultan. Mehmet Kamil. Und alle haben gesagt, du wirst da ermordet, wenn du da hinkommst. Mach das nicht. Und Franziskus ist da angekommen und ist von dem Sultan ganz wunderbar empfangen worden. Und Franz von Assisi hat auch noch eine Fürsprache gehabt für die Gefangenen, die beim Kreuzzug, die christlichen Gefangenen, die in Kairo im Gefängnis saßen. Und die hat er freigelassen und ist zurückgekommen und hat danach eben diesen evangelisch-christlichen Schwur gegeben, dass man niemals mit Gewalt Dinge regeln kann, sondern immer nur, indem man sich dorthin begibt. Und das ist eine so wunderbare Geschichte. Und 2024 ist er dann enttäuscht worden, weil der Papst hat den nächsten Kreuzzug begonnen. Und dann hat er fast aufgegeben. Aber das ist ein wunderbares Buch. Und es gibt Kermani. Ja, ich kann Ihnen nur empfehlen, die Rede von Kermani zu hören, auf die wir alle gespannt sind am Samstag. Um 11 Uhr, deutsches Fernsehen, direkt. Und es gibt einen zweiten, der auch Kandidat war bei dem Friedenspreis, ein wunderbarer muslimischer Schriftsteller, Djevat Kara Hassan heißt er, ein bosnischer Schriftsteller, den wir sehr gut kennen aus dem Bosnienkrieg. Der erzählt gerne die Geschichte, der ist in Sarajevo befreundet mit einem Franziskanerpater. Und es gab eine Moscheeversammlung, eine Moscheegemeindenversammlung in Sarajevo und der Mustafa Ceric, der Großmufti, war dabei. Und dann hat hinten jemand geschrien, es gibt ja diese Heißsporne, so fanatische Heißsporne gibt es ja überall, in allen Religionen, auch in allen Vereinen, auch an der Universität, auch in Fußballvereinen. Da hat hinten jemand geschrien und gesagt, Kara Hassan trinkt. Das ist natürlich für eine muslimische Moscheegemeinde nicht so toll. Und da ist der Großmufti nach vorne gekommen, ans Mikrofon und nochmal eine Antwort auf ihre Frage und hat gesagt, so machen wir das in Bosnien. Wir trinken auch.
In der dritten Frage ging es um das Spannungsfeld von humanitärer Verantwortung und dem, was realistisch möglich ist. Außerdem wurde nach den Transitzonen gefragt, ob das eine gute Lösung sein könnte.
Sehr gern. Ich meine, dass wir auch darin noch nicht gut genug sind. Wir müssen allen, die bei uns ankommen, gleich in allen Sprachen, in denen sie ankommen, eine klare Regel an die Hand geben, dass dieses große Geschenk der deutschen Gesellschaft, das darin besteht, dass Unterkunft, Verpflegung und so weiter, dass alles geregelt wird, dass das bezahlt wird, dass das geleistet werden kann, nur wenn der ankommende Flüchtling, wenn der auch Verpflichtungen übernimmt. Ja? Verpflichtungen. Zum Beispiel ärgert mich das Wort, habe ich jetzt wieder in Berlin, in einem Heim, wo ich mit dabei bin, habe ich erlebt, da steht dann drauf Angebote für Deutschunterricht. Das ist falsch. Wenn Deutschunterricht ist, dann ist das eine Verpflichtung, den Deutschunterricht zu machen. Und es gibt auch andere Verpflichtungen, die man eingeht, wenn man, es ist nicht so, dass wir das alles zudecken müssen. Das ist manchmal eine deutsche Gefahr mit Mitleid und Caritas und zu viel Wohligkeit, Wohligkeit. Also das meint auch, es ist der serbische Ministerpräsident hat uns jetzt mal ins Stammbuch geschrieben, dass er gesagt hat, seine Serben, die kommen hier in Zehntausender Zahl. Warum? weil eine serbische Familie kriegt im Monat, wenn sie hier nur Asylbewerber ist und rumsitzt, 580 Euro. Und da hat die deutsche Bundesregierung gebeten, das auf 200 zu ermäßigen. Dann würden nur noch 20% kommen. Das ist genau das, was nicht richtig ist. Ich weiß das von einer, und das muss man genauso klar sagen. Ja? In meiner Heimatgemeinde gab es eine Kosovo-Familie, und ich kenne den Kosovo wirklich sehr gut und schätze die Menschen da über alles. Die ist dreimal hintereinander, an drei hintereinander laufenden Jahren in dem Heim gewesen, hat einen Asylantrag gestellt, ist 3 Monate da gewesen, hat dann freiwillig den Antrag zurückgenommen und ist freiwillig zurückgegangen. Das gibt nochmal eine Prämie dafür. Ja, das haben sie das nächste Jahr nochmal gemacht. Offenbar gibt es keine Computer, die das festhalten. Und das haben sie noch ein Jahr danach gemacht. Und verkünden natürlich in ihrem Land die Botschaft, das einzige Land auf der Welt, in dem es so bescheuert ist, dass man nichts tun muss, dass man bezahlt, dass man ernährt wird, dass man ein Dach über dem Kopf kriegt, dass man ein Bett kriegt, dass man eine Matratze kriegt, ein Kopfkissen kriegt. Das ist die Bundesregierung. Und dann kriegt man auch noch Geld. Und wenn man zurückkriegt, kriegt man auch noch mal Geld. Das ist natürlich schlecht. Das ist falsch. Und es ist auch falsch, rührselig zu sein. Das ist das Wort, was mir am besten dabei gefällt. Ich wurde mal gebeten, als Somalis kamen bei uns nach Siegburg. Da hat die Gemeinde ein Haus für die Somalis bereitgestellt. Und es gab großen Ärger, weil da eine Flüchtlingshilfsorganisation war, die hat gesagt, die können nicht zusammenleben, weil die sind aus verschiedenen verfeindeten Stämmen aus Somalia. Und dann bin ich zu denen gegangen, habe gesagt, nee, also Leute, das geht hier nicht, den Krieg, den ihr macht in Somalia, den könnt ihr da unten weiterführen, aber hier hört das auf. Hier müsst ihr zusammenleben. Wenn ihr das nicht macht, müsst ihr wieder zurückgehen. Diese klare Sprache fehlt manchmal in der deutschen Realität. Wir gewöhnen uns, glaube ich, jetzt langsam daran, das auch so zu verwirklichen. Aber wir müssen klare Grenzen setzen. Das amerikanische System ist natürlich noch viel brutaler, aber es ist im Grunde nicht falsch. Es gibt den Menschen dort, die dort ankommen und die dort ausgewählt sind, die gibt es ein Jahr, gibt es eine Unterstützung und dann hört die auf, abrupt. Das heißt, in dem einen Jahr muss man die Sprache können und muss sich dann auf dem Arbeitsmarkt bewähren. Nicht falsch. Ich halte das für richtig. Also nicht die Zeiten, das kann man da variieren, aber es muss so eine klare Verpflichtung sein. Es muss ganz klar sein, dass jemand, der hier ist, schon vom ersten Moment an, auch wenn er noch nicht Bürger ist des Landes, ist er schon verpflichtet hier, weil es gibt ja Leistungen, die für ihn gebracht werden. Ja? Das möchte ich auch gerne, dass das hochgehoben wird. Und was mit das Letzte, was Sie gefragt haben, mit diesen Zonen, da weiß ich, also einmal finde ich schrecklich, dass die Parteien wieder das ausnutzen, um sich gegenseitig zu beharken. Das ist einfach widerlich. Also ich möchte gerne, ich glaube, dass die Regierung und die Politik in einer großen Krise, in einer wirklich großen Zwangsjacke ist. Sie will irgendwie begrenzen und weiß nicht, wie das geht. Deshalb, wenn jemand sagt, das geht aber nicht, dann muss er mal einen anderen Weg gleich sagen. Ich glaube nicht, dass es so gehen kann, weil das würde wahrscheinlich eine Bürokratie bedeuten, weil wir ja als Deutsche eben gründlich sind und nicht flexibel. Das würde Unglaubliches bedeuten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so geht, aber wenn es so gehen würde, wäre es ein Versuch, den es mal wert wäre. Ich würde eher dafür plädieren, die Menschen, die zum Beispiel die ankommen hier in Bussen, wo man weiß, dass sie nur dass sie von vornherein überhaupt keinen Anspruch haben. Die würde ich einfach wieder zurückfahren. Als im Kosovo diese große Aktion mit 16.000 war über Serbien, Ungarn, hätte ich die Busse gleich zurückgeschickt. Nicht erst hier. Wenn man hier ankommt, ist es immer schon, dann kommt man in ein Erstaufnahmelager, dann kommt man in eine Gemeinde und dann wird man da und dort. Das ist ganz schwierig, jemanden rauszukriegen, ist ganz schwierig. Ja? Deshalb hat diese Idee, die jetzt da diskutiert wird, hat erstmal was Interessantes. Und ich könnte mir vorstellen, dass sowas auch funktionieren kann, aber ich weiß es nicht. Ja?
Nach diesen Ausführungen von Rupert Neudeck gab es noch einen Kommentar aus der ersten Reihe. Und zwar bezog der sich auf die Äußerungen von Rupert Neudeck, dass man doch gewisse Leute in Bussen an der Grenze gleich wieder zurückschicken müsste. Und da hat sich die Besucherin klar dagegen ausgesprochen und gesagt, dass auch diese Leute ein Recht auf Einzelfallprüfung haben und das Asylrecht quasi auch bei ihnen greifen würde.
Ja. Ganz einverstanden, bis auf einen Fall. Ich habe ja gesagt, dass ich den Kosovo sehr gut kenne und da auch immer wieder hinfahre. Dort haben die Roma und Aschkali eine sehr viel bessere Situation als je in ihrer Lebenszeit. Es gibt dort eine Verfassung, die so gut ist und auch durchgeführt wird, dass man nicht mehr von Verfolgung und Vertreibung sprechen kann. Man kann auch nicht mehr davon sprechen, dass die da nur in elenden Quartieren sind. Ich war in Mitrovica, da gibt es eine große Siedlung, die extra gebaut wurde, mit einem Jugendtreff, bin da gewesen, mit Arbeitsplätzen, sind alle an der Schule, es gibt kleine Organisationen. Es ist das einzige Land in Europa, das täglich im Radio und im Fernsehen eine Romanes-Sendung hat, eine Informationssendung für die Menschen in ihrer Sprache. Das einzige Land in Europa, das vier Abgeordnete, geborene Abgeordnete, nicht gewählte, also die werden gewählt, aber die sind auf jeden Fall wie bei der Südschleswigschen Wählervereinigung, ja, im Parlament sind. Ich habe die alle getroffen, also die sind sehr glücklich darüber, was die Situation, ich spreche nur von dem Kosovo jetzt, nicht, dass Sie das falsch verstehen. Ja? Das Kosovo. Ja, Kosovo. Ja? Und das ist wirklich eine interessante Situation. Und die sollte man jetzt beobachten. Es sind übrigens drei Länder in Europa, die den Kosovo nicht anerkennen, weil sie Angst haben, dass diese Verfassung für sie auch verbindlich wird. Spanien, Basken, Rumänien, Ungarn, Slowakei. Ja? Die haben nur aus Angst, dass diese gute Verfassung für sie auch mal maßgebend wird. Also nochmal, ich stimme Ihnen zu, aber man muss immer genau hingucken. Es gibt Gott sei Dank auch in einigen Ländern wieder interessante Entwicklungen, wie zum Beispiel in diesem einen Fall. Ja?
Gut. Ich glaube, dann müssen wir zum Ende kommen. Wir haben auch den Saal ja nur bis jetzt eigentlich. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich danke natürlich vor allem unseren Vortragenden, Rupert Neudeck. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, in einer Woche wieder. Da werden wir einen Vortrag haben von Kilian Kleinschmidt zu den Ressourcen, die Flüchtlinge auch bieten. Kilian Kleinschmidt war lange Leiter im Lager Satari in Jordanien und hat jetzt sozusagen eine eigene Organisation gegründet. Und aus der wird er berichten, wie man sozusagen die Ressourcen, die Flüchtlinge mitbringen, auch nutzen kann. Bis dahin. Okay.